Ja, ich freue mich wirklich ganz herzlich, wieder bei euch sein zu dürfen. Ich begrüße euch heute früh auch. Ich bringe euch auch die Grüße meiner Mutter und meiner Schwester mit. Unserer Mutti geht es im Moment am allerbesten. Meine Schwester hat es seit fast 4 Wochen recht böse erwischt. Sie hat von jetzt auf gleich eine Hornhautperforation auf beiden Augen. Die ist sehr schmerzhaft, vor allen Dingen, wenn sie auch die Medikamente nehmen muss, die Salben und die Tropfen. Und sie muss am 23. hier nach Düsseldorf in die Augenklinik. Ambulant kann man ihr nicht helfen. Aber wir sind so guter Dinge. Denn das auch steht in seiner Hand. Ja, ich wurde eben danach gefragt, wie ist deine Predigt überschrieben? Und ich habe gesagt, deine Sprache verrät dich. Und diesen Text wollen wir jetzt zusammen lesen. Der steht in Matthäus Kapitel 26. Matthäus Kapitel 26, die Verse 69 bis 73. Petrus aber saß draußen im Hof und es trat eine Magd zu ihm und sprach, auch du warst mit diesem Jesus, dem Galiläer. Er aber leugnete vor allen und sprach, ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber in das Torgebäude hinausgegangen war, sah ihn eine andere und sie spricht zu denen, die um ihn waren, auch dieser war mit dem Jesus, dem Nazoräer. Und wieder leugnete er mit einem Eid, ich kenne den Menschen nicht. Kurz nachher aber traten die Umstehenden herbei und sprachen zu Petrus, wahrhaftig, auch du bist einer von ihnen, denn deine Sprache verrät dich. Du warst mit ihm. Im Volksmund, ich weiß nicht, ob ihr den Spruch kennt, sagt man ja, wie der Herr so's geschah, ne? Der ist bekannt, der Spruch. Du gehörst auch auf die Anklagebank, denn du bist so wie er. Das hat der Petrus 3-mal gehört. Wie anders wäre es gewesen, wenn der Petrus seinen mutigen Anfang fortgesetzt hätte. Er hat ja in Gethsemane das Schwert geschwungen. Hätte er gesagt, ja, ich bin mit ihm. Welch ein Zeugnis wäre das gewesen von dem, der 3 Jahre mit ihm lebte, getrieben vom Heiligen Geist sagen durfte, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Von dem, der seine Herrlichkeit auf dem Berg gesehen hat, von dem, der das Schwert zog, um ihn zu verteidigen. Und jetzt sagt diesen Satz eine Magd und die muss nicht mal Mut dazu haben. Was bedeutet es eigentlich aus der Sicht Gottes, wenn Gott sagt, ich bin mit dir? Wir haben ganz zu Anfang in der Bibel in Josua Kapitel 1, Vers 9 einen wichtigen Text. Josua Kapitel 1, Vers 9. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht. Denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Gott hat keine Angst zu sagen, ich bin mit dir. Josua hat dieses gehört, sei stark und mutig. Das heißt, bei allem, was du tust, bei allem, was du denkst, wir hatten in der vorigen Lektion ja diesen Text, wie geht es in uns oder wie sieht es in uns aus, wenn wir wissen, Gott sieht alles an uns. Ich kenne dich, ich weiß von dir alles und ich vertraue dir, sagt Gott zu mir. Ich stehe zu dir, eine Verbindung, wie sie nicht enger und inniglicher sein kann. Anteilnahme, sich kümmern. Und das erwartet doch Gott eigentlich auch von uns, oder nicht? Wenn wir sagen, ich bin mit ihm, ich kenne ihn aus Erfahrung, ich will bleiben, wenn andere weggehen. Da fällt mir jetzt heute früh bei uns in der Lektion, ist der Name gefallen, von dem Prediger aus Bremen ein. Ja. Er ist geblieben, wenn die anderen sich dagegen wandten. Gottes Erkenntnis und Lebensführung nach einer Weise und nach seiner Weise, die gehören ganz eng zusammen. Im Positiven heißt das, wenn wir so über Gott denken, wie es uns in Jeremia Kapitel 31 gesagt wird, Jeremia Kapitel 31, die Verse 33 und 34. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Hause Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen, erkennt den Herrn. Denn sie alle werden mich erkennen, von dem Kleinsten bis zum Größten, spricht der Herr. Bis dahin, sie alle werden mich erkennen. Wenn er unser Gott ist, werden wir ihn erkennen. Das spricht Jesus ja auch im hohen priesterlichen Gebet aus, dass das das ewige Leben ist, ihn zu erkennen. Anderenfalls sieht es aus wie in Jeremia Kapitel 9, Vers 2. Jeremia Kapitel 9, Vers 2. Sie spannen ihre Zunge als ihren Bogen im Lügen und nicht in der Wahrheit, sind sie stark im Land, denn sie schreiten fort von Bosheit zu Bosheit. Mich aber erkennen sie nicht, spricht der Herr. Und jetzt sind wir wieder bei Petrus. Petrus log, wie hier vom Volk Israel gesagt wurde. Er log. Ich kenne diesen Menschen nicht. Alleine schon diese Anrede, ich kenne diesen Menschen nicht. Wie weit war er von Jesus weggerückt? Konnte man nicht von Petrus sagen, dass er ganz eng mit Jesus verbunden war? Hat er nicht, genau wie Jesus, Wunder getan? Hat er das genossen, was Jesus in 3 Jahren ihm zu schenken hatte, im Wort, im Werk? Hat er nicht nach allem, was Jesus gemeint hat, sich richten wollen? Petrus ist doch auch der gewesen, der, nachdem er von Jesus gehört hat, ich muss dir deine Füße waschen, sonst hast du keinen Anteil mit mir. Er wollte mehr, er wollte auch noch die Hände und das Haupt gewaschen haben. Und nun die Ereignisse im Hof des Hohen Rates. Lügen haben mit Nichterkennen zu tun, haben wir gerade in Jeremia 9 gelesen. Hatte Petrus ihn wirklich nicht erkannt? In Lukas Kapitel 22, Vers 34, Lukas 22, Vers 34, er aber sprach, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du 3-mal geleugnet hast, dass du mich kennst. Was muss das für ein Satz gewesen sein im Ohr Petrus? Wenn Jesus hier sagt, du leugnest, dass du mich nicht kennst. Wollen wir kurz über Petrus etwas nachdenken. Jesus hatte diesen Fischer berufen. Dieser Fischer lebte mit ihm. Er zog mit ihm, er heilte mit ihm, wagte das zu sagen, was die anderen Jünger nur dachten. Kommt nicht manchmal in uns der Wunsch auf, ach, wenn ich doch nur so einen kleinen Teil von den Erfahrungen des Petrus hätte. Ich würde ja wie ein Fels in der Brandung stehen, oder? Was durfte dieser Petrus alles sehen? Seine Herrlichkeit auf dem Verklärungsberg. Was brachte diesen Jünger eigentlich zum Leugnen? Was bringt mich zum Leugnen? Hier geht es ja nicht um diese Dinge, die wir jetzt hier in den Sprüchen lesen, sondern ich kenne diesen Menschen nicht. Auf Menschen bezogen kann es passieren, wenn da jetzt ein Bruder oder eine Schwester kommt, die mir jetzt im Moment ein bisschen quer sitzen. Passiert auch in der Gemeinde, oder nicht? Ich sehe auf der Straße, sie kommen und ich wechsle früh genug die Seite und schaue in ein Schaufenster, wo mich nichts interessiert, und warte, bis er an mir vorübergegangen ist. Geht uns das auch so oder passiert uns sowas nie? Kann es Angst sein, die Petrus zum Leugnen gebracht hat? Ja, ich habe Angst, und die Angst hat natürlich eine ganze Menge Gesichter. Im Wortschlüssel im Hebräischen heißt Angst sich verkriechen und wegkriechen. Gegen Angst, die Jesus uns nicht wegnehmen will und auch nicht kann, gibt es aber ein Mittel. Er sagt, ich habe die Angst in der Welt überwunden. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber mir geht es oft so, dass wir an diesen Text nicht denken. Oder sitzt hier jemand, der nie Angst hat? Dass es einem manchmal ganz heiß wird vor Angst. Ich habe die Angst überwunden, und daran haben sich sicherlich viele Menschen geklammert, die in der Vergangenheit für ihn gestorben sind, die für ihn umgebracht worden sind. Wenn ich an die Waldenser und Albigenser denke, die ihr Leben geopfert haben und haben manchmal nur ein Evangelium gekannt und aus diesem Evangelium vielleicht nur einige Kapitel. Wie reich sind wir als Laodizianer? Wären wir bereit, von jetzt auf gleich zu sagen, ich kenne ihn und ich werde mein Leben für ihn opfern? Was ließ ihn aber hier, als Jesus vor Gericht stand, leugnen? Das sind ja Dinge, die wir wissen müssen, weil es uns ja vielleicht ganz genauso gehen kann. In Matthäus Kapitel 26, Matthäus Kapitel 26, die Verse 31 und 34. Darauf spricht Jesus zu ihnen: Ihr werdet euch alle in dieser Nacht an mir ärgern, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Und jetzt kommt Vers 34, Jesus aber sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, dass du in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Kann es Ärger sein, der mich zum Verleugnen bringt? Heute früh in der Klasse, ich glaube, der Tim hat das gesagt, ne? Kann ich mich an Gott ärgern? Können wir uns an Gott ärgern? Ich glaube schon. Und es ist nicht das erste Mal, dass er es seinen Jüngern sagen muss. Wir kennen das Kapitel 6 im Johannesevangelium, wo gesagt wird, alle Jünger liefen weg, weil sie sich an ihm geärgert haben. Und sie kamen auch nie wieder. Jesus sagt, ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken, wenn ihr ewiges Leben haben wollt. Ja, da stieg Ärger auf. So groß war der Ärger, dass sie von ihm nie mehr was wissen wollten. Im griechischen Wortschatz bedeutet Ärger auch Anstoß nehmen und zu Fall kommen. Wo nehme ich Anstoß? Wo will ich deshalb nicht verstehen und habe Meinungen, meine Meinungen und meine Gedanken, wie wir heute in der Lektion auch gesagt haben, die ich dann unbedingt an den Mann bringen muss? Punkte, um sie konkret zu nennen: Ist es Gottesdienstordnung? Ist es Musik vielleicht? Ist es Kleidung? Ist es Essen und Trinken? Wo provoziere ich aus Ärger? Tun wir nicht, hm? Gott sei Dank. Petrus erwiderte der ersten Magd: Ich weiß nicht, was du sagst. Wusste er wirklich nicht, was sie sagt? Oder kroch hier Ärger in ihm hoch? Ärger, der mit diesen Menschen in Zusammenhang zu bringen ist, den ich da jetzt im Moment lieber nicht kennen will. Wir wissen von den Führern des Volkes, dass Wut und Ärger sie immer wieder dazu brachten, Dinge auszutüfteln, um ihn umzubringen. So weit geht Wut und Ärger. Zwei Beispiele aus dem Alten Testament. In Jeremia Kapitel 11, Vers 21, der Jeremia tut es uns heute an. Jeremia Kapitel 11, Vers 21. Darum, so spricht der Herr über die Männer von Anatot, die nach deinem Leben trachten und sagen, du sollst nicht weissagen im Namen des Herrn, sonst wirst du durch unsere Hände sterben. Ärger über Wort Gottes. Und wir wissen aus Amos, dass man ihm den guten Rat gegeben hat, geh du zu deinen Herden wieder zurück. Du brauchst uns hier über Gott nichts zu erzählen. Anstoß nehmen über Gottes Wort, dass Menschen sich so weit von ihm entfernen, dass sie Anstoß an ihm nehmen. Nehme ich Anstoß oder passt mir irgendetwas nicht an biblischen Lehrpunkten? Damit man nicht mich mit ihm in einem Atemzug nennt, könnte dieser Prediger aus Bremen sich denn nicht ein bisschen vorsichtiger benehmen? Jetzt hat er die Sache am Hals. Hm? Anstoß nehmen. Du bist auch mit ihm. Anstoß nehmen aus Opportunismus. Ich habe jetzt extra mal das Lexikon befragt, um genau zu definieren, was ist Opportunismus. Opportunismus ist die günstige Gelegenheit und den Vorteil herauszufinden, der dem Egoismus gleichzusetzen ist und eine verwandte Haltung hat, die sich um der Gunst der Stunde und um die Gunst des Augenblickes und des eigenen Vorteils willen jeder gegebenen Situation anpasst und sittliche Grundsätze dabei außer Acht lässt. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber wenn wir jetzt denken, den Pharisäern hat es nicht gepasst, dass Jesus die Wahrheit sagte, dann kennen wir ja auch das, was Jesus sie zurückfragt. Er wurde gefragt, aus welcher Bevollmächtigung tust du das, was du tust? Jesus gibt keine Antwort. Er stellt eine Frage. Ist die Taufe des Johannes von Gott oder ist sie von Menschen? Und jetzt kommt Opportunismus. Wenn ich das eine sage, wird Jesus mich fragen, warum hast du das nicht geglaubt, wenn die Taufe aus dem Himmel ist? Sage ich, sie ist von Menschen, dann habe ich das ganze Volk hinter mir. Was tue ich? Ich sage, ich weiß es nicht. Opportunismus. Ja. Will ich die Erkennungsmerkmale von Jesus, die ich angenommen habe, unbedingt verwischen? Der Petrus hatte nicht aufgepasst, er hätte einen anderen Dialekt sprechen sollen. Seine Sprache verstellen. Deine Sprache verrät dich. Petrus hat in seinem verzweifelten Versuch eben nicht seine Sprache verstellt. Und Menschen konnten ihn daran erkennen. Ärger, weil mich das alles an ihn erinnert. Deine Sprache verrät dich. Es wäre doch ein wunderbares Zeugnis gewesen, was wir in guten Zeiten gerne hören. Deine Sprache verrät dich. Wenn wir unter Gleichgesinnten sind, dann hören wir doch gerne, dass man uns an der Sprache Jesu Christi erkennen kann. Wie ist es aber, wenn ich mich nur um das Volk mischen will, wenn ich nicht erkannt werden will wie Petrus, wenn keiner wissen soll, dass ich mit ihm bin und meine Meinung, die ich von der Bibel habe, nicht blicken lassen möchte? Verlasse ich mich dann auf mich selbst und verlasse die erste Liebe, wie man der Gemeinde Ephesus vorwirft? Aber weil Liebe hier so ein abgedroschenes Wort ist, möchte ich etwas anderes fragen. Fragen wir noch, was in Gottes Augen Liebe ist. Und wir kennen ja die drei verschiedenen griechischen Ausdrücke für Liebe. Und darüber gibt es ein ganz interessantes Wort, worauf ich hier im Einzelnen jetzt im Moment nicht eingehen kann. Liebe zu Gott heißt, immer wieder ihn zu erkennen und mich auch an ihm erkennen zu lassen. Und der umgekehrte Fall, der von Johannes 17, Vers 3 ausgeht, wo Jesus sagt, das ist aber das ewige Leben, dass sie mich erkennen, der steht in Hosea 6, den Johannestext kennen wir alle, aber der in Hosea 6, Kapitel 4, Vers 6, den möchte ich jetzt mit euch nochmal lesen. Hosea Kapitel 4, Vers 6. Das ist der umgekehrte Vers. Hier heißt es, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Weil du die Erkenntnis verworfen hast, so verwerfe ich dich auf, dass du mir nicht mehr Priester bist. Du hast das Gesetz deines Gottes vergessen, so werde ich deine Kinder vergessen. Ein hartes Wort. Das Nichterkennen. Ich werde deine Kinder vergessen. Ich werde an meiner Sprache erkannt. Liegt es daran, weil ich manchmal nicht verstehen will, was er mir sagt? War das auch bei den Jüngern der Fall? Wir wissen, dass Jesus im Neuen Testament einen Text aus Jesaja zitiert, wo er sagt, ihr versteht nicht, weil eure Herzen dick geworden sind. Das ist ja eine sehr merkwürdige Kombination. Verstehen, weil mein Herz dick geworden ist oder nicht verstehen. Was will er uns eigentlich damit sagen? In unserem Herzen sind so viele Dinge, dass er in unserem Herzen keinen Platz mehr hat. Es gibt da eine Kindergeschichte. Als Jesus vor der Tür steht, träumt ein kleines Mädchen und möchte Einlass finden. Und die macht gerade die Tür auf und dann steht er in der Diele und sagt, willst du mich nicht reinlassen? Er sagte, wo soll ich ihn reinlassen? Im Wohnzimmer ist Chaos. In meinem Zimmer ist Chaos. In der Küche ist Chaos. Und nun nimmt sie ihn mit in ihr Zimmer und sagt, hier ist überhaupt nicht aufgeräumt. Ach, sagt er, weißt du, das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Ich habe hier mehrere Müllsäcke dabei. Ich werde mit deiner Hilfe entrümpeln. Sieht es in unseren Herzen auch so aus, dass wir keinen Platz mehr für ihn haben? Hatte Petrus wirklich nicht verstanden, was die Magd sagte, oder hat es ihn geärgert? Er hat sich doch gewünscht, unter die Neugierigen zu gehen und nur im Hofe zuzuhören. Angst hätte ihn doch wie die anderen Jünger vertreiben können. Die anderen sind alle weggelaufen. Was mache ich, wenn ich jetzt an diesem Punkt angekommen bin? Ich bin entdeckt, leugne ich dreimal. Lukas Kapitel 22. Lukas Kapitel 22, die Verse 60 bis 62. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und sogleich, während er noch redete, krähte ein Hahn. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und Petrus gedachte an das Wort des Herrn, wie er zu ihm sagte, bevor der Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Der Hahn krähte. Wie gnädig war nun unser Herr zu ihm. Ich bin in meinem Kampf so verstrickt, dass ich nicht mehr sehe und verstehe. Und dann kräht der Hahn. Und Petrus gedachte an das Wort. Und der Herr blickte sich um und sah Petrus an. Da habe ich mich gefragt, schickt Jesus mir nicht auch manchmal einen Hahn? Wenn ich so nicht mehr aus noch ein weiß? Ich weiß nicht in welcher Form, aber ich glaube ganz bestimmt, dass hier und da auch mal für mich ein Hahn kräht. Auch Judas wurde doch angekräht, oder nicht? Petrus wusch ihm die Füße. Jesus sagte zu ihm im Garten Gethsemane, mein Freund, warum bist du gekommen? Das war keine Floskel. Hatte Judas nicht auch einen Hahn krähen hören und hat nicht darauf geachtet? Ja, habe ich auch meinen Hahn. Der Herr blickte Petrus an wie Judas. Petrus war von diesem Blick getroffen worden und Judas hatte ihn nicht verstanden. Wie lange ließ jetzt nun der Herr diesen geknickten Jünger warten? Oft sind Blicke ja mehr als Worte, oder nicht? Jesus blickte ihn an, er konnte mit ihm nicht reden. Dazu war er nicht in der Lage. Wir kennen den Spruch, Zeit heilt alle Wunden, und den habe ich jetzt mittlerweile ad acta gelegt. Zeit heilt keine Wunden, der Einzige, der Wunden heilt, ist Jesus Christus. Die Zeit hinterlässt böse Narben, die wir immer wieder spüren. Und ich glaube, Petrus hat dieses Geschehen in seinem Leben nie vergessen. Denn er ist ja hier und da mal wieder in die gleiche Geschichte gerutscht, nicht? Auch Paulus musste ihm sagen, du verleugnest hier. Also das war mit dem einen Mal wohl nicht abgetan. Aber er wusste um die Not, die er nun ausstehen musste. Und seine ganz besondere Fürsorge galt Petrus. Wenn wir in Markus Kapitel 16 die Verse lesen, Markus Kapitel 16, die Verse 5 bis 8. Und als sie in die Gruft eintraten, sahen sie einen jungen Mann zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem weißen Gewand. Und sie entsetzten sich, er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht mehr hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hingelegt haben. Aber geht hin und sagt seinen Jüngern und Petrus. Kann ich da meinen Namen einsetzen, wenn es mir so geht wie Petrus? Petrus wollte nun von ganzem Herzen mit Jesus sein, so wie auch alle anderen. Er wollte sich gerne an seiner Sprache erkennen lassen. Er hatte Vergebung erhalten und machte nun seine Sprache zu seiner Sprache. Es waren ja eigentlich alle an der Verleugnung beteiligt. Sie gingen alle weg. Wenn ich weggehe, ist das nicht auch eine Verleugnung, wenn ich jemandem wortlos den Rücken zudrehe? Sie sind schuldig geworden. Sie haben Hohn und Spott ihn alleine tragen lassen. Jesu hat sie aber bei seiner Himmelfahrt, seiner Macht, seiner Vergebung versichert. Ich bin bei euch alle Tage. Auch an den Tagen, wo du mir den Rücken zudrehst. Auch an den Tagen, wo du mich nicht kennen willst. Jeder von uns muss in irgendeiner Weise die Erfahrung des Petrus und der anderen Jünger machen. Seinem Blick standhalten, in seiner Gemeinde bleiben. Du hast eben eine Geschichte erzählt, die zu Karneval passiert ist. Ich nehme jetzt Wilhelm Busch, wer kennt den Dichter? Ja. Hier beim Wort, ihr kennt ja all die Geschichte, wo die beiden bösen Jungs Brotbrocken an eine Kordel gebunden haben. Und die Hühner springen drauf hin und fressen die Brotkrumen und stellen fest, wir sind alle aneinander gekettet. Das Brot ist zwar lecker, aber die Kordel, die mich mit meinen Geschwistern verbindet, die ist manchmal furchtbar. Und so hat der Wilhelm Busch uns auch ein Beispiel geliefert, dass wir auch dann aneinander halten müssen, wenn wir jetzt die Kordel schmecken. Das ist nicht angenehm. Nur dann wird der Leib Jesu aus Gliedern bestehen, die einmütig sind, bereit seinen Geist zu empfangen, seine Arbeit zu tun, wie wir heute im Missionsbericht gehört haben. Das ist eigentlich die Einheit, die Jesus meint. Wir sind nicht in allen Dingen deckungsgleich, aber wir müssen wissen, in einem Glauben gleich zu sein, dass es nur einen Herrn gibt, nur einen Glauben, nur eine Taufe. Und dazwischen liegen unsere Konflikte. Und das ist Satan eigentlich das wichtigste Ziel, diese Einheit gar nicht erst aufkommen zu lassen. Und wenn sie da ist, sie zu zerstören. Jedes Mittel ist ihm recht, vor allen Dingen der private Ärger. Dann ist man ja freitagsabend so voll. Ich weiß nicht, ob ihr auch den Satz kennt, naja, wir haben ja heute mal wieder Freitag. Am Freitag kommt ja alles auf uns zu, was wir überhaupt nicht erleben wollen. Privater Ärger und Verdruss, Ärger an der Gemeinde, an der Lehre und an den Sorgen der Welt. Aber seid getrost, sagt Jesus, ich habe die Welt ja schon längst überwunden. Auch heute sagt Jesus Christus das zu mir, wenn mich privater Ärger oder Zorn oder Verdrießlichkeiten dazu bringen wollen, zu sagen, ich kenne ihn nicht. Amen.